Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich unsere Superlative hier in der Sendung noch beschreiben soll. Außerdem hat Alex heute eine kryptische Anzahl an Reviews mitgebracht, was mich ehrlich gesagt ein bisschen unruhig macht. Deswegen mache ich es kurz. Wir haben Trailer ohne Ende dabei. Es gibt Postapokalypse, Untote aus Oslo, mutierte Echsen, die nun auch unter der Erde ihr Unwesen treiben. Und das Mad Max Prequel Furiosa hat endlich Filmmaterial zum Bewerten da. Und darüber sprechen wir. Ach ja, standesgemäß starten wir natürlich mit unseren Reviews, wie bereits gesagt, sowie den aktuellen Release-Empfehlungen. Das heißt, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Genau, wir sind zurück und ich freue mich sehr, lieber Ronny, mir gegenüber, dass ich dir alles Gute wünschen darf zum Beginn der Vorweihnachtszeit. Wir hatten den ersten Advent, sind jetzt schnell auf den zweiten zugegangen und wir sind mittendrin. Und die erste Frage an dich wäre ja, neben dem herzlich willkommen, das ich ausgesprochen habe, bist du in Stimmung?
Hallo Alex, danke für diese fragende Anmoderation. Wie immer charmant. Ja? Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, wir haben noch nicht das Lagerfeuer wie in den letzten Jahren angeschmissen und noch kein Jingle im Intro. Ich habe doch, es ist schon ein paar Folgen her, da habe ich doch schon über meinen ersten Gewürzspekulatius geredet. Da habe ich mir so ein bisschen quasi schon die Weihnachtsstimmung erkauft. Ich muss aber sagen, hier in Freiburg im Süden sind so gerade so immer so 4 Grad und Regen. Es ist so, wenig feierlich. Aber ich gehe davon aus, dass wir zu Weihnachten wieder stabile 14 Grad haben und ich die kurzen Hosen wieder rausholen kann.
Ich finde es gut, dass du immer den Brückenschlag hinbekommst, einmal in einen kulinarischen Exkurs zu machen, als auch jede Gelegenheit nutzt, über das Wetter zu sprechen. Aber meine Frage bezog sich vielleicht tatsächlich primär in die filmerische und serientechnische Ecke. Ging da schon was?
Ganz klar, nein, Alex, wenn das deine Absicht war.
Okay.
Wie oft hast du denn schon Die Hard geguckt?
Die Hard wird nicht vor dem dritten Advent geguckt, aber der ist absolut festgesetzt, felsenfest. Aber es war tatsächlich eine geladene Frage. Du warst ja ein bisschen verunsichert, was ich bei den Reviews mitgebracht habe.
Ja, nicht was genau, das klären wir ja gleich wahrscheinlich, aber die Zahl. Aber
wie?
Wir schieben uns ja schon mal so die Vorab-Info zu, wie viele Reviews jeder mitgebracht hat. Ich habe geschrieben 2. Und was hast du geschrieben, Alex?
1,5 mal 2. Ich habe quasi, ich hab 2 Nachklepper.
Boah.
Und, klipp, klipp.
Und dann noch?
Und eine volle.
Alter, Dios mio. Das heißt,
ich kann dich jetzt wieder schön einmal.
Okay.
Double Spoon.
Okay, Double Spoon sogar. Diesmal werde ich quasi mariniert und in dein gebettetes Brot hineingeschoben.
Genau. Ich würde dann jetzt auch einfach sagen, ich wiederhole einfach nochmal, wir kommen zu den Ruckzuck-Reviews und direkt, wo wir gerade noch in so ein bisschen mit dem Kopf in Weihnachtsstimmung sind, sagen, dass ich pünktlich zum ersten Advent Sonntag mich hingesetzt habe und Violent Nights nachgeholt habe. Der ist ja letztes Jahr untergegangen und ich wollte dann tatsächlich nicht mehr, am 26., 27. noch anfangen damit. Und dann haben wir gedacht, nein, der bleibt jetzt konsequent liegen. bis wenigstens 1.12. 23. Und wir haben es jetzt zum ersten Advent tatsächlich geschafft.
Okay, hast du den so luftig abgepackt und in einem Garten vergraben oder wie? In so einer Timebox?
Völlig richtig. Nee, ich habe tatsächlich öfter mal darüber nachgedacht, weil ich mag ja den David Harbour tatsächlich ganz gern. Ist mir auch wieder bewusst geworden, als wir den durchschnittlichen Gran Turismo geschaut haben.
Das war noch mal ein Seitenhieb, Alex. Not bad.
Ja. Und wir können eigentlich das relativ kurz machen. Du hast ihn letztes Jahr tatsächlich mitgebracht.
Ja.
Du hast noch 3 Sterne vergeben.
Oh, das ist gut, dass du es mal mitbringst, weil mein Gedächtnis ist da quasi schon wieder ein bisschen auf Reset gegangen.
Na ja, ich bin ja tatsächlich, wir haben ja gut gepflegte Letterboxd-Accounts.
Mm-hmm.
Wenn ich dann dahergehe und den bewerte, kann ich sehen, wer ihn denn noch bewertet hat und vor allem wie.
Nicht schlecht, Alex. Mit allen Wassern gewaschen, möchte ich meinen.
Genau, und ich muss tatsächlich gestehen, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, es ist ein Tommy Wirkola-Film.
Mhm.
Und den letzten Tommy Wirkula-Film, den ich gesehen habe und über den wir auch gesprochen haben, war The Trip.
Mhm.
Und dem habe ich bocksolide 2 von 5 gegeben.
Das hat ja seine Gründe, haben wir ja beschrieben, ne? Das war ja so ein komisches, ja. So ein Genre-Rüpfer, wo wir nicht ganz wussten. Also der ist uns zu schwarz, ne? Zu ernst geworden irgendwann mittendrin.
Und ich kann dir auch hier sagen, dass es, glaube ich, tatsächlich an dem Handwerkszeug oder dem Style des Herrn Wirkula liegt, mit dem ich nicht warm werde, denn ich hatte auch jetzt hier bei Violent Night große Probleme.
Aha.
Weil für mich da auch überhaupt gar nicht so richtig hervorgegangen ist, wo der Film hin will. Also er ist super, fast schon Theater, völlig over the top. Und dann ist er aber wieder total ernst. Und ich bin nie so ganz dahinter gekommen, wann welches Regelwerk greift in welcher Szene.
Okay, ja.
Weißt du, und dadurch habe ich es nicht so richtig verstanden. Und wenn es Action gibt, wenn sie so, ich sag mal, filmelose zitieren, wenn sie Elemente einstreuen aus Die Hard oder Kevin allein zu Hause etc., dann ist das cool und unterhaltsam. Aber das große Ganze kommt da für mich nicht zusammen und der ist auch gefühlt, hat er krasse Längen, gerade dann auch zum Ende hin. Oder du hast halt auch immer wieder dieses wiederkehrende Element des der Haber-Weihnachtsmann ist demotiviert und sagt, ach, ich bringt nichts und muss ich wieder motivieren. Das ist ein Element, das kommt irgendwie mehrfach in dem Film vor, wo ich sage, ja, aber Leute, so was ist denn jetzt? Und dann ist auch der ganze Scope, weiß ich nicht, ich habe echt Schwierigkeiten gehabt. Ich bin nicht warm geworden. Ich fand auch keinen der Figuren so richtig sympathisch, so final sympathisch.
Ja.
Und es gibt Momente, da scheint, wie gesagt, durch, wenn gerade die Action, die ist ganz gut gemacht. Harbour hat seine Momente, ist eigentlich auch cool gecastet für die Rolle, finde ich. Wird aber gefühlt auch zu wenig draus gemacht. Und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht da ewig eine volle Review draus machen. Ich habe ihm 2,5 von 5 gegeben.
Okay, ja. Also besser als The Trip, aber nicht so
genau,
gut wie meine
Dreier.
Genau,
aber schlechter als schlechter, ein bisschen schlechter weggekommen, als du es noch hattest. Und würde sagen, ja, wenn es jetzt nicht so, weiß ich nicht, wenn man sich mit der besseren Hälfte vielleicht darauf einigt, dass einmal so ein Netflix-Christmas-Film sein darf, dann kann man vielleicht auch als Gegenpart einmal Violent Night einschieben. Aber so eine pauschale Empfehlung kann ich nicht geben. Ja, er hat seine Momente, wo ich erkennen kann, was der Film vielleicht sein möchte oder was er vielleicht auch hätte sein können, aber für mich ist es halt nicht geworden. Aber ich glaube halt ein bisschen, dass es tatsächlich an diesem artistischen Mitteln oder der Vision hat, die Wirkula Wirklichkeit werden lässt, sage ich mal.
Okay, schönes Wortspiel. Wahrscheinlich unbeabsichtigt.
Ja, aber klang gut, ne?
Ja, klang nicht schlecht. Eine kurze Frage, der Final Kill im Film von Violent Night.
Der ist großartig und als der kam, musste ich auch daran denken, dass du explizit erwähnt hattest, der war gut und da musstest du lachen und das, was ich gesagt habe, ne? Wenn die Action da ist, dann schmunzelt man auch mal durchaus ein bisschen und ja, gerade auch der letzte Kill ist Knaller. Das reicht aber nicht.
Da können wir uns direkt mal hier ein audiovirtuelles quasi High Five geben, denn meine bessere Hälfte saß auf der Couch und fand es ziemlich widerlich. Ich dachte so, das ist doch toll, das ist doch endlich mal was Frisches, Neues. Hat mir gefallen. Nee,
bei uns wurde auch gelächtert.
Das war vielleicht der Grund, warum er bei mir noch von der 2,5 auf die 3 dann zum Schluss gesprungen ist.
Gut möglich. So, was hast du denn als volle Review mitgebracht heute?
Ich habe als volle Review mitgebracht, ich versuche es aber auch kurz zu machen, ich habe schon wieder hier irgendwie die Uhr im Nacken. No Hard Feelings. Den habe ich mitgebracht, weil der eigentlich im Sommer in die Kinos kam und jetzt zum 22.12. pünktlich zur Weihnachtszeit auf die Netflix-Plattform reingerutscht kommt. Hast du den schon gesehen, Alex?
Nee, habe ich nicht gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, der Trailer hat mich super abgeturnt.
Aha, ja.
Also die raunchy R-rated Komödie mit einer, weiß nicht, Jennifer Lawrence, die sich irgendwie x Jahre im Hollywood-Limbo verabschiedet hat. Ich glaube, nebenher auch ein Kind zur Welt gebracht hat.
Maybe.
Und auch eine komische Rolle, in der sie zurückkam, habe ich nicht so ganz verstanden. Erzähl mal.
Genau, also ich habe mich quasi geopfert, weil wir beide über den Trailer gesprochen haben und ein bisschen verwirrt waren, was da jetzt kommt und quasi jetzt für das Allgemeinwohl, ne, werde ich jetzt vorwegnehmen, ob sich das zum 22.12. für alle, die es noch nicht gesehen haben, auf Netflix dann lohnt. Ist
Danke
ein Film
dir.
Von, bitteschön, gerne, Gene Stubnitzky. Der hat zum Beispiel als letztes gemacht Good Boys. Das war quasi so eine Art Superbad-Verjüngung 2019.
Oh, den habe ich gesehen.
Den habe ich auch gesehen.
Und der war auch nicht gut.
Nee,
auch
nicht, hast du gesagt. Jetzt halt mir erstmal die Füße still, ja.
Okay.
Der war aber nicht so besonders. Ich fand den auch nicht wirklich toll. Naja, jedenfalls, also wer spielt mit bei No Hard Feelings? Jennifer Lawrence ist dabei, Andrew Barr Feldman quasi an ihrer Seite und zum Beispiel noch Matthew Broderick unter anderem in der Nebenrolle. Und damit würde ich es fast schon sein lassen. Guckt gerne bei IMDb nach. Und um was geht's in diesem Film? Also Jennifer Lawrence spielt so eine Art weiblichen Taugenichts und antwortet letzten Endes auf ein Inserat von einem Elternpaar, sich um ihren Teenager zu kümmern. Auch vielleicht ein bisschen intimer, damit er ein bisschen aus sich rauskommt und nicht mehr so der Nerd ist. Und als Gegenleistung gibt es ein altes Auto, weil sie unbedingt eins braucht. So, Hashtag moralischer Kompass. Sie nimmt sich der Sache dann auch an und versucht quasi dann den Sohn anzubaggern, recht forsch. Merkt dann aber während ihres Jobs, dass es vielleicht auch andere bessere Dinge im Leben gibt und existieren, die es da zu verfolgen lohnt. Ha, surprise, surprise. Hört man schon so eine kleine typische Story-Rezeptur raus. Bildton, ganz kurz, also typisch US-amerikanisch, bunt, high-key, typisch Comedy halt, wie man es da von Nordamerika kennt. Habe ich in den letzten Folgen auch schon mal irgendeinen anderen Film so recht schlank abgefrühstückt. Wie gesagt, eigentliche Kritik, der Trailer zu No Hard Feelings war nicht sonderlich ansprechend und es flog ja immer so mit, die Rückkehr der raunchy Comedy, ja, der zotigen Komödie, wie du es gesagt hast, was weiß ich, Mitte, Ende der 90er, verrückt nach Mary oder klassisch American Pie.
Darf ich noch ergänzen, dass ich die hatten auf YouTube so eine 3 Minuten 1:1 Szene aus dem Trailer, aus dem Film hochgeladen, also nicht Trailer, sondern
so ein Ausschnitt, zwar, so eine Szene.
Ja, so einen kompletten Ausschnitt und zwar die Szene, wo sie auf der Motorhaube hängt.
Ah ja, okay.
Und das war dann das finale
Todesstoß für dich, für deine Watchlist.
Final gestorben.
Okay.
Aber erzähl du mal noch weiter.
Ich kann nur auf diese Frage, auf diese Rückkehr der raunchy Comedy eigentlich nur sagen, ja, es ist auch irgendwie das geworden, so eine Rückkehr von so einer raunchy Comedy, aber die Frage, die sich daraus eigentlich gestellt hat, auch für uns, hat man das gebraucht? Und wer hat die noch gefragt? Aber
ist das noch ein Ding? Funktioniert das Superbad-Konzept jetzt gerade noch, heutzutage noch?
Zu Superbad komme ich gleich, denn ich würde sagen, ja, nach dem Film ist die Frage, glaube ich, beantwortet und ich würde sagen, nein, man braucht es heutzutage nicht mehr in dieser Form. Ich fand aber zum Beispiel Filme wie Superbad, die hatten ein Stück weit das Herz noch weiter am rechten Fleck. Oder zum Beispiel auch einer meiner Lieblinge, haben wir auch schon drüber gesprochen, Project X, der das nochmal auf ein anderes Level gepackt hat, aber da irgendwie andere Nuancen mit reingebracht hat, dass es eben nicht so zotig, nicht so unter der Gürtellinie war. No Hard Feelings, die Geschichte ist flach, der Humor oftmals auch, aber nicht immer. Es gibt auch so ein paar Glanzpunkte. Was mich aber richtig rausgebracht hat, war so, nach dem ersten Drittel des Films gibt es eine Szene, wo Jennifer Lawrence komplett nackt Teenager vermöbelt. Und ich dachte so, Körperdouble, CGI, I don't know, ist so ein bisschen im Dunkeln. Aber nein, Jennifer Lawrence hat gesagt, da war kein Körperdouble, das hat sie komplett selbst gemacht. Und du siehst sie da wirklich, wie Gott sie schuf, 2 Minuten lang Teenager verprügeln. Und das ist einfach so cringe und das war so off-putting, dass ich nicht wusste, Jennifer, warum hat es das denn gebraucht? Wer kam denn zu dir und meinte so, für 40 Millionen drehen wir eine zotige Komödie, wo du komplett eine Nacktszene hast und Leute vermöbelst? Ist das cool? Alex, sag mir das.
Meinst du nach sowas wie so Mother? Wo sie noch, also Jennifer Lawrence kam ja sehr wohl auch aus, oder wie heißt hier, Winter's Bone oder so, ne? Oscar prämiert.
Ja.
So, weißt du, also, ich will jetzt gar nicht da jemand schlecht reden, aber also man hätte sich ja auch irgendwas Ernsthafteres als Rückkehr zu Hollywood aussuchen
das
können.
Das ist schon eigen, oder? Das ist schon eigen.
Ich weiß nicht, wie das die Castingwelt aktuell aussieht, aber ich habe sie halt auch immer mit was anderem verknüpft. Ich war auch überrascht, überhaupt sie in so einer Rolle zu sehen.
Super weirde Szene. Zum Schluss hat man, glaube ich, selbst gemerkt, dass da noch mehr kommen muss im Film. Und dann wird es schon fast klassisch. Man bekommt mehr Tiefgang. Natürlich gibt es nochmal so eine Besinnung.
Ja, aber
es sind
doch alles bekannte Elemente, die
Ja, ich sag ja, so eine Story-Rezeptur, richtig. Ja. Und damit komme ich zum Fazit, also technisch, erwartungsgemäß, wie gesagt, so eine eine saubere Form gebrachte, typische US-Comedy. Was den Humor und die Gags angeht, da verhebt man sich schon mal gerne, wie gerade eben gesagt, mit so einer super weirden Nacktszene. Es gibt aber auch Szenen, da wird der Ton besser getroffen und zum Ende wird es besser. Aber so ganz klar, wer oder was die Zielgruppe jetzt ist, das erschloss sich mir nicht so recht. Das Internet sagt, ja, geht aber eigentlich noch. Bei IMDb steht der Film bei einer 6,4. Also jetzt nicht so wirklich schlimm, letzten Endes. Okay. Bei Rotten Tomatoes 71% Kritiker-Score. Also auch da nicht so schlecht weggekommen. Ja. Und 87% bei den Zuschauern. So, ihr Ferkel.
Ich wollte gerade sagen, ich habe verstanden. Kennst du das Meme mit dem hier, disgusting?
Ja.
Where?
I'm a simple man.
Ja, genau.
So, wir sind in der Vorweihnachtszeit, du hast gerade gesagt, irgendwie bin ich jetzt aber auch reingekommen und dachte so, ich werde dem Film gerne schon 2,5 Sterne geben, aber eben Grund auf dessen, wo wir uns gerade befinden, muss man ja auch mal wieder ein bisschen mehr geben, ne? Und mir ist trotzdem immer noch so ein bisschen warm ums Herz gerade. Ich gebe ihm, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen dem Ende.
An die 2 Minuten erinnerst, wird der warm ums Herz, oder?
Halt, stopp, das ist eine Hypothese, auf die will ich nicht eingehen. Nee, weil er zum Ende einfach eine Note kriegt, wo ich denke, wäre der Film die ganze Zeit so gewesen, auch so ein bisschen mehr Dramedy drin gewesen, dann weiß ich nicht. Hätte ich mehr Spaß gehabt. Und so gebe ich ihm aber noch, wie gesagt, ich bin jetzt spendabel, 3 von 5 Sternen, Alex.
Okay.
Du wirst ihn vielleicht irgendwann gucken und denken, Schmutz? Wieso 3? Oder wie bei Violent Night eher 2,5. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt
lass
schon
mich so formulieren. Ich habe neben dem Trailer ja diesen 3 Minuten Sneak Peek gesehen. Mhm. Und ich formuliere es mal so, was sind da noch 2 Minuten mehr?
Auch ein Ansatz.
Gut, dann komme ich mal zu dem zweiten Nachklapp, den ich mitgebracht habe, vielleicht noch.
Mach das mal.
The Creator.
Jetzt wird's für mich interessant.
Ja, natürlich, weil, also A, hast du mich angespitzt, B, stand der Ewe ganz weit oben auf der Liste und jetzt, wo er halt offiziell auch im VOD-Fachhandel deines Vertrauens digital erwerblich ist und ich glaube mittlerweile auch die Scheibe erschienen ist. Wie gesagt, der stand ganz weit oben und ich bin d'accord zu quasi 100% mit deiner Review. Ich kann das hier wirklich kurz machen, auch an der Stelle.
Das klingt wie ein Ritterschlag.
4 von 5 auch von meiner Seite.
Nice.
Und hervorzuheben nochmal, das geht bei dir immer so ein bisschen unter und ich glaube, du hast die Frage gestellt. Es gab 1-2 Themen musikalisch, wo ich mir dachte, boah, das ist schon geil, ist schon geil. Klingt geil. Und dann im Abspann so Musik bei Hans Zimmer. I see. Ja, okay, dann ist erklärt, warum die Musik ganz gut war. Weil ich glaube, du hast mich explizit gefragt, wenn du es mal guckst, kannst du ja nochmal sagen.
Ich hatte zumindest so quasi diese Classic Rock Vibes und und die modernen Synthi- und Pop-Klänge, die sie da teilweise vermischt hatten, die fand ich geil. Hans Zimmer zum Schluss vor allem, zum epischen Finale, kommt er sehr dick durch. Da dachte ich, das wäre mir jetzt fast, oder das war mir jetzt zu dick.
Aber das Thema ist geil.
Ja.
Also das Hauptthema quasi vom Hansi. Mhm. Und ansonsten, wie du gesagt hast, extrem beeindruckend handwerklich, also audiovisuell. Wenn du weißt, womit sie gedreht haben, gefühlt ja quasi keine Einstellung, die nicht in irgendeiner Form Nachbearbeitung gebraucht hat, also Post.
Sicherlich, und ja.
Der wichtigste Punkt für mich war, dass es ganz viele Szenen gab mit dann solchen Androiden, gerade als sie dann in diese eine Stadt kommen, da hat so eine helfende Hand eine Partnerin, die hat so cooles Gesichts-Make-up und das ist halt wirklich fast schon 1:1, wie teilweise Figuren in Cyberpunk aussehen, im Computerspiel Cyberpunk. Spätestens an diesem Zeitpunkt, auch mit dem ganzen anderen, was an dem Film abgeht, habe ich begonnen zu glauben, dass es eine richtig, richtig tolle, gute Cyberpunk-Realverfilmung geben kann.
Okay.
Dass es möglich ist, weil sie haben gerade gezeigt, dass es möglich ist, weil es gab nichts, das näher dran ist, bis es dann die Cyberpunk-Realverfilmung geben wird, die in Arbeit ist. Und das war sehr beruhigend. Du hast auch gesagt, ja, Handlung, gut, kann man sich drüber streiten. Ich fand aber, dass er halt in jeder Hinsicht einem Elysium auch noch überlegen ist.
Ja, ja.
Ich finde, er schafft da halt mehr die Welt zu erden, mehr, weiß ich nicht, Beziehung zu den Protagonisten aufzubauen. Mhm. Und zwar nicht nur zum Hauptdarsteller, sondern auch teilweise zu Nebenfiguren, wiederkehrende. Das hat für mich gut funktioniert. Und wie gesagt, handwerklich, was da abgefeuert wird, völlig legitim darüber zu sprechen, ist es der beste Action-Science-Fiction-Film des Jahres? Eine Diskussion, die man führen sollte. Und 4 von 5, ja. Rückblickend ärgerlich, dass man vielleicht nicht im Kino gewesen ist, ich zumindest. Aber ich bemühe mich ja hier auch mit der großen Leinwand, von daher. Ja, war richtig gut, hat mich gefreut.
Um deine bestätigende Review nochmal zu bestätigen, ich habe ihn am Wochenende jetzt auch nochmal geguckt, also letztes Wochenende, und dachte so, wow, nach meiner quasi initialen Review habe ich ihn nochmal gesehen und würde mich quasi auch nochmal komplett bestätigen. Ja, also audiovisuell für mich der beste Film des Jahres, aber storytechnisch hat er schon so ein paar Schwachstellen im Sinne von, geh da nicht rein, doch, ich gehe da jetzt rein, wenn du nicht da bist. Oder Storytwists, Charakterentwicklung, die halt schon sehr, sehr schnell, sehr plötzlich kommen und jetzt...
Ja, aber auch da wird halt oft einem schon bereits bekannten Schema gefolgt. Ja,
genau, aber das kam mir einfach ein bisschen zu klobig. Aber nach wie vor die Jungschauspielerin Madeleine Yuna Walls, beim zweiten Mal noch mehr ans Herz gewachsen. Geile Performance, habe ich sehr, 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 sehr gern gesehen.
Sehr, sehr knuffig. Ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, wer war jetzt dran? Du warst jetzt dran. Ich habe schon wieder Piggyback reingeworfen.
Dusen. wieder.
Ich habe als zweites noch was mitgebracht. Der hat einen sehr ähnlichen Score wie der Film gerade eben. Also quasi, wenn man dem Internet so vertrauen mag, in der einen oder anderen Hinsicht. Ist vielleicht genauso kontrovers, wenn man ihn gucken mag oder auch nicht. Und zwar habe ich geschaut, The Machine. Der kam am 31.03.
Ach Gott, kam vom Comedian-Dude hier?
Vom Comedian-Dude. Ein Film von, beziehungsweise mit Bert Kreischer. Genau, und Mark Hamill, um die Besetzung schon mal vorwegzunehmen. Luke Skywalker spielt auch mit. So, The Machine, was ist das eigentlich? Also mittlerweile auch im VOD eures Vertrauens zu finden, so schön wie das Alex gerade gesagt hat, kriege ich das nicht hin, ist ein Film von Peter Attengio. Der hat relativ oder hat zumindest viele Key and Peele Episoden gedreht, hat auch viel mit Key and Peele daneben noch gemacht und zum Beispiel auch mit Key and Peele, also dem Comedy-Duo Keanu von 2016 gedreht. Ja. Der war auch okay. Ja, bleiben wir mal dabei. Und es geht darum, dass quasi der Comedian Bert Kreischer, den es wirklich gibt, hat so ein Bühnenprogramm und er erzählt da, wie er sich mit der russischen Mafia mal verscherzt hat. Und
er macht das in der Regel oben ohne, ne, mit seinem Bierbauch.
Er macht alles oben ohne irgendwie, wenn man ihm so folgt, was er so macht. Das ist so ein bisschen sein Markending. So, und aus dieser fiktiven Geschichte, die er quasi in so einem Comedy-Programm drin gehabt hat, hat er jetzt eine fiktive Filmgeschichte draus gestrickt. Und es geht also darum, dass Birds Vergangenheit ihn 20 Jahre später wieder einholt, als er und sein Vater von denjenigen entführt werden, denen Bird vor 20 Jahren Unrecht getan hat, was gestohlen hat, während er betrunken auf einem Auslandssemester in Russland war. So, um das mal so ganz grob abzufrühstücken.
Ja.
Und nu? Okay, das war, ich dachte, da kommt noch was Nachfragendes. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht über den Film, weil ich hatte keinerlei Erwartungen. Ich dachte, ja, wie No Hard Feelings, der doppelt so teuer war. Ich komme gleich zu den Zahlen. Also No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence war doppelt so teuer. Das wird kein großer Scope sein. Jedoch, es gibt sehr unterschiedliche Sets. Du bist irgendwie in einer bunten US-amerikanischen Einfamilienhaussiedlung. Du hast dann zwei epochenumfassende Zugfahrten. Es spielt ja immer in so einem Zeitraum, springt immer auf so zwei Zeitachsen hin und her. Bist dann plötzlich, hast verschiedene Zugseen, siehst viel von Russland, mal in Anführungszeichen, etc. Also sie halten sich da nicht zurück, auch so quasi Originalschauplätze zu zeigen, beziehungsweise viel hin und her zu springen zwischen Sets und Handlungsspielorten. Es ist alles sehr individuell ausgeleuchtet. Es ist teilweise sehr stilistisch auch umgesetzt in der Farbgebung, in der Ausleuchtung, im Grading letzten Endes. Und es gibt, egal wo du bist, im russischen Hinterland oder in irgendeinem riesigen russischen Casino, wo die Gangster plötzlich reinströmen und es auch mal eine Kampfsequenz gibt, gibt es viele Props, ausreichend Extras. Also es ist nicht so, dass du denkst, oh, da fehlt jetzt schon das Budget. Oder wie du so schön sagst, wenn wir jetzt noch 2 Meter mit der Kamera nach hinten gegangen, da hätte das Set aufgehört oder die Leute hätten sich wiederholt.
Ja.
Und der Grund ist, glaube ich, warum sie so gut durchgekommen sind mit dem Budget. Es wurde komplett in Serbien gedreht, das Ding. Also es ist nicht Russland, was man sieht, sondern man hat sich dann nach Serbien begeben. Die haben da mittlerweile auch eine große Filmindustrie. Und ich musste da ein bisschen an die Skandinavier denken, wo man auch alle paar Jahre so einen Film kriegt und denkt, wie haben die das denn gemacht, für so wenig Geld jetzt so eine geile Scheiße da quasi auf die Leinwand zu drücken. Hier ist es ähnlich.
Okay, gut.
Hinzu kommt, dass man ab und zu noch ein paar schöne Visual Effects sieht. Es gibt zwischen den Wechseln, zwischen vor 20 Jahren und heute, gibt es so ein paar coole Kamerafahrten. Da tauscht sich plötzlich quasi ganz unsichtbar der Hintergrund aus und man ist quasi 20 Jahre plötzlich in der Vergangenheit. Also nette kleine Kamera-Trickshots, also innerhalb von der Kamerafahrt wird plötzlich die Epoche gewechselt. Es ist auch mal eine Splatter-Szene dabei, auch da schrecken sie nicht davor, die ist ein bisschen off-putting, aber sie ist halt mit drin und auch die haben sie boxsolide umgesetzt. Und man muss sagen, aus den 20 Millionen US-Dollar, die sie da quasi verbraten haben, haben sie, möchte ich meinen, alles rausgeholt, weil er wirkt schon größer für das Geld, als er eigentlich ist. Nichtsdestotrotz, noch was kurz zu den Darstellern. Also Bert Kreischer, wenn man ihn kennt oder nicht kennt, ich hatte vorher wenig Erfahrung oder also Berührungspunkte mit ihm, ist jetzt vielleicht kein Weltdarsteller, aber er trifft viele Töne außerhalb der cholerischen Vaterfigur schon ganz gut. Das ist mir besonders aufgefallen, weil wenn ich denke, was deutsche Comedians oder Kabarettisten, wenn sie mal einen Film machen, so rausholen können aus sich selbst, das ist schon mal ein komplett anderes Level. Das funktioniert hier wesentlich besser. Und Vaterfigur ist auch ein bisschen das Thema Familie. Das trägt sich irgendwie munter durch den Film und dadurch kriegt der Film so einen gewissen roten Faden, weil Familie ist so ein bisschen die Basis der Erzählung auf der Seite der Protagonisten, aber auch auf der Seite der Antagonisten. Mark Hamill noch ganz kurz, nette Rolle, du hast ihn gerade erwähnt. Der gibt, glaube ich, alles, was das Drehbuch von ihm fordert, aber so richtig mag er da nicht so reinpassen. Also ich glaube, er ist da ein bisschen, er läuft da, glaube ich, nur so auf halber Kraft. Das fand ich so ein bisschen schade.
Hat er so einen Teil der 20 Millionen abgreifen können.
Also das Ding ist, er ist permanent dabei. Er ist permanent in die Handlung involviert und ist ja quasi so ein Sohn-Vater gespannt, was dann plötzlich in so einen russischen Mafia-Konflikt reingerödelt wird. Ist jetzt nicht so, dass er nur am Anfang und am Ende zu sehen ist. Aber weiß ich nicht, vielleicht hätte man da noch ein bisschen mehr Spice in seine Rolle schmeißen können.
Ja, okay.
So, ist es jetzt ein so guter Film, den 2023 niemand auf dem Schirm gehabt hat, Alex? Ich würde sagen, ja, wenn man auf derbe Actionkomödien steht, die im Balkanraum angesiedelt sind. Und das ist eine Nische.
Punkt.
Da muss man erstmal drin hocken. Ich habe auch gedacht, wie kann man sich denn diesen Film vorstellen? Weil das klang jetzt, glaube ich, sehr Lobhudelei-mäßig. Und ich hätte gesagt, es gibt manchmal Szenen, ja, ich weiß nicht, ich mache das die letzten Jahre öfter, die sehen so ein bisschen aus wie John Wick, so vom Stil, und dann kämpft da jemand. Aber gleichzeitig ist es irgendwie so ein Jay und Silent Bob-Humor und die ganze Zeit ist irgendwo Bill Burr, der rumschreit. Kannst du dir daraus was rausstricken?
Ja, und ich weiß nicht genau, ob das 100% mein Geschmack trifft.
Bitteschön, Alex, aber genauer konnte ich es, glaube ich, nicht festnageln. Der Film ist überzeichnet, überdreht, jedoch gerade so auf der Höhe der Gürtellinie. Also er wird nie zu raunchy. Ne? Sie ist jetzt kein, der sich unbedingt dann Splitterfaser nackt ausziehen muss.
Okay.
Und es ist halt ein sehr spezieller Film. Nichtsdestotrotz, ich war positiv überrascht und habe, glaube ich, den Film The Machine mehr genossen, als die filmkennerische Objektivität vielleicht hätte erlauben dürfen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen okay, mein neues Action-Buddy Bob and Star Pendant. Und das Internet sagt, ja, absolute Ambivalenz. IMDb steht bei einer 5,8, also ein gutes Stück nochmal unterhalb von No Hard Feelings. Rotten Tomatoes, der Kritiker-Score, sagt 32%.
Damn.
Das ist definitiv rotten und da kommt der Film nicht gut weg. Aber wie No Hard Feelings sagen die Zuschauer 87%, das ist mehr als boxsolides Ding. Da könnte man auf jeden Fall mal reinschauen.
Für eine Schere.
Was für eine Schere. Ähnlich wie bei No Hard Feelings dachte ich, also wenn du gut gelaunt bist, gibst du 3,5. Ich sag vor Weihnachtszeit mit ein bisschen Glühwein im Kopf, warmes Herz und so. Ich gebe dem 4 von 5 Sternen mit.
So wie The Creator.
Wie The Creator, genau. Komplett anderes Level. Und wenn man die nebeneinander oder nacheinander gucken würde, absolut unverständlich, was ich jetzt vielleicht gerade erzählt habe. Aber aus meiner Sicht war das für mich so ein Film, wo ich dachte, das ist so Action-Buddy-mäßig und es ist gut gemacht. Das ist so ein Film, wo ich denke, den hole ich irgendwann nochmal raus mit Kumpels oder so und sage, komm, den gucken wir jetzt, weil der war lustig, der war funny. So ein bisschen so ein kleiner Kult-Movie vielleicht, der sich da etablieren könnte.
Interessant. Weiß nicht, ob er dadurch jetzt trotzdem pauschal bei mir höher gewandert ist. Aber interessant.
Vielleicht guckst du den auch wie No Hard Feelings und sagst dann auch, 2 Sterne, Schmutz, absoluter Schmutz. Deswegen heute meine beiden Reviews, die ich mitgebracht habe, speziell, Alex, speziell. Und jetzt darfst du noch deinen Final Spoon hier von hinten quasi in mich reinlöffeln.
Ja, du hast ja jetzt mehrfach gesagt, dass du keine Erwartungen hattest, überrascht warst und das Element würde ich gerne aufgreifen.
Oh, jetzt kommt deine volle Review noch, stimmt.
Jetzt kommt meine volle Review zu No One Will Save You.
Ah, mit der Dingens, mit der Dever.
Mit der Caitlin Dever, genau.
Nice.
Ein Brian Duffield-Film ist für mich spannend gewesen, weil der hat sein zweiter volle Laufzeit-Film nach Spontaneous. Den fand ich ziemlich gut.
Der hat Spontaneous gemacht?
Genau. Der hat das Drehbuch geschrieben, als auch Regie geführt bei Spontaneous. Den hatte ich damals 3,5 von 5 gegeben. Fand den eigentlich ganz, ganz schnuckelig. Und hat außerdem an den Drehbüchern von Love and Monsters mitgeschrieben. Underwater. Und den beiden Babysitter-Filmen. Die fand ich, und alles, Babysitter? Was ich gerade erzählt habe, hat für mich erstmal so einigermaßen funktioniert. Ich fand die Babysitter-Filme gut. Ich fand Underwater hatte Style.
Ja.
Weiß nicht, ob man da jetzt dem Drehbuch viel zu schulden hat, weil das waren, glaube ich, eher Filme, die auf so einer visuellen Ebene funktioniert haben für mich. Und jetzt kam No One Will Save You. Ich nehme mal die Kritikerscores vorweg. Beim Rotten Score sind wir bei 82 Kritikerscore. Ziemlich gut.
Ja.
56 Zuschauerscore. Das heißt, ein Film, der bei den Kritikern richtig gut angekommen ist, aber bei den Zuschauern eher nicht so.
Das habe ich nämlich auch rausgehört. Der kam gut weg. Und das ist ja eine Hulu-Produktion, die über Disney Plus jetzt abzurufen ist.
Korrekt.
Die habe ich nämlich auch auf meiner Watchlist noch stehen.
Ja.
Aber irgendwie war das Echo der Zuschauer nicht so gut.
Pass auf, 6,3 noch im IMDb.
Das ist so mittelding.
Und jetzt versuche ich, das irgendwie auf die Kette zu kriegen, weil es ganz, ganz schwer für mich in Worte zu fassen, was dieser Film macht.
Das habe ich gerade gesehen. Das sah nach Verzweiflung aus, bevor du gesprochen hast. Jetzt bin ich aufgeregt, Alex, was da kommt.
Aus meinem Bauchgefühl würde sagen, der muss eigentlich in meine Top 10 dieses Jahr rein.
Oh boy. Aber? die filmkennerische Objektivität.
Jetzt kommt die filmkennerische Objektivität und dann nehme ich jetzt schon wieder, ich habe das heute schon mehrfach gemacht, mal vielleicht schon mein finales Rating vorweg. Ich versuche halt, aber das ist wichtig, um zu verstehen, in was für ein Dilemma ich hier gerade bin. Der kann eigentlich nur 3 von 5 bekommen.
Oh. Mhm. Dann hast du halt einen Film mit 3 von 5 Sternen in deinen Top 10. Auch okay, Alex.
Und das ist aber, das ist ja der Gag an dem Film. Also, worum geht's denn, ne? Eine junge Frau lebt sehr abseits, allein in einem großen Haus. Sie redet nicht viel, das ist, was wir im Trailer wissen. Und dann kommt auf einmal ein Alien, wie so ein, weiß nicht, Serienmörder, bricht in ihr Haus ein und sie muss sich versuchen zu verteidigen.
Ein Serienmörder-Alien.
Wie ein Serienmörder, wie man das halt kennt, ne? Oh, du bist alleine.
Ach so, House Invasion meinst du?
So genau, so eine House Invasion, ne? Nur halt eben, wie man's kennt, ersetze genau. Den Axtmörder durch
ein Alien. Ah, nice Twist.
Und mehr sagt der Trailer auch nicht.
Mhm, genau.
Und das ist das größte Geschenk, das diesem Film gemacht werden kann.
Okay, es wird nichts gespoilert.
Weil ich mache keine Spoiler, aber Ronny, kein Scherz, das sind die ersten 5 Minuten. Und dann dreht dieser Film völlig frei. Nichts davon ist im Trailer. Ich hatte keine Erwartungen. Ich saß die ganze Zeit da und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn jetzt hier gerade los? Das ist ja das und das und das. Aber es ist auf keinen Fall das, was der Trailer gesagt hat.
Nice.
Und das ist das größte Kompliment, das man im Film machen kann. Und ich bin so dankbar, dass der, weißt du, wie oft wir über die Trailer gesprochen haben und denen gesagt haben, dass der ganze Film fertig erzählt?
Ja, ja.
Und hier war es nicht so. Und dadurch, dass der Trailer nach den ersten 5 Minuten weg ist, sitzt du da und denkst dir, was zum Geier passiert denn jetzt bitte?
Nice.
Wo geht denn die Reise hin? Und das nicht zu wissen, es war so befreiend und es hat so viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig hat er dann aber einige erzählerische Schwächen, auf die ich jetzt gar nicht so sehr im Detail eingehen kann und eingehen möchte.
Mhm.
Um das Mysterium jetzt nicht wegzunehmen.
Du müsstest Sachen sagen.
Genau. Allen voran ist ein super, super, super kontroverses Ende. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kriegt ihr jetzt noch den Bogen?
What's in the box?
Und aus meiner Sicht kriegen sie ihn zwar, aber es hilft dem Protagonist, der Protagonistin nicht so richtig.
Ja.
Und da hatte ich dann so ein bisschen meine Schwierigkeiten zum Ende. Aber wie gesagt, sehr, sehr spannend gewählt. Die VFX-Sequenzen, die es gibt, sind aus meiner Sicht erste Sahne. Ich weiß nicht genau, wie groß das Budget war. Aber das sieht erstmal überraschend solide aus. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Und ich kann dir sagen, es wird tatsächlich extrem wenig geredet in dem Film.
Mhm.
Bis hin zu fast gar nicht.
Okay.
Ja. Gibt vielleicht 1, 2 Szenen. Und auch das ist ein sehr, sehr interessanter Kniff.
So ein bisschen wie Quiet Place.
Genau, da spoilere ich auch nichts, weil das hat der Trailer schon so ein bisschen suggeriert.
Mhm.
Und die Caitlin macht das auch sehr, sehr gut. Es sind einige Practical Effects drin und es gab so Kleinigkeiten, wo auch meine bessere Hälfte, wenn es da so diese Horror-Szenen gibt, also die oder diese Schockmomente, wenn du
Jumpscares.
Diese Jumpscares, wenn du genau irgendwie. Und da gibt's halt, und das Charmante ist, er spielt ein bisschen mit diesem, weiß ich nicht, der Protagonist verdeckt relativ viel vom Frame und du erwartest dann, wenn er wieder den Frame verlässt, steht was hinter ihm,
da
sowas.
Steht irgendwas,
ne? Ja, passiert aber meistens nicht.
Mhm.
Und gleichzeitig gibt's dann aber
was anderes.
Interessante Kameraeinstellungen, die sie wählen, die du nicht kennst. Und da komme ich nämlich wieder teilig in das ein, was ich vorhin gesagt habe, in dieses Schema F, das man kennt. Eine ungewohnte Kameraeinstellung.
Mhm.
Und dann weißt du nicht, von wo der Jumpscare kommt.
Okay.
Und diese kleinen Momente auch heutzutage noch zu finden, ist halt unglaublich erfrischend und selten geworden.
Mhm.
Und davon hat der Film halt Momente. Und deswegen ist das für mich eigentlich dieses Jahr vielleicht der spannendste Film, drüber zu sprechen.
Ja, okay.
Aber er ist halt vielleicht nicht der allerbeste Film als Film.
Aha.
Aber wie gesagt, dadurch, dass sie ein sehr, sehr cleveres Nicht-Marketing getrieben haben, ich weiß nicht, entweder müssen wir mal dazu vielleicht noch eine Spoiler-Review machen oder wir müssen das ohne das offene Mikro einmal nachholen, wenn du ihn geschaut hast, aber ich war ein bisschen gewowt und deswegen ist es so schade, dass der Film als Film nicht so gut ist, wie ich mir das erhofft hatte, weil ganz, ganz viel geiler Shit da drin ist und ich hoffe, ich habe jetzt mindestens dich so gehuckt, dass du zeitnah guckst.
Nur wenn du The Machine und No Hard Feelings guckst, Alex.
Hey, was ist das für ein Schweinedeal?
Einen, den du nur verlieren kannst, I know. Nee, er steht bei mir noch auf der Watchlist und du machst es gerade nicht besser, ja.
3 von 5, aber ich würde wahrscheinlich, glaube ich, nochmal erwähnen und ich muss gucken, wie ich das irgendwie in meinem Kopf noch übereinander kriege mit meinen Top 10 2023.
Klingt super interessant. Wie gesagt, hat es nicht besser gemacht bei meiner Watchlist, hat ihn eher noch nach oben geschoben. Das klingt ja fast so, also natürlich abwarten, wenn ich den jetzt nochmal schaue, aber vielleicht, weiß nicht, vielleicht kommt ja nochmal eine Review-Episode zurück, wenn es halt wirklich so heißer Shit ist.
Keine Ahnung, vielleicht, also wie gesagt, da müsstest du mir sagen, ob du Redebedarf hast oder nicht.
Das werde ich tun, Alex. Das werde ich tun.
Sehr gut.
Danke, dass du mitgebracht hast. Klang abgefahren, interessant.
So habe ich mich gefühlt. Wenn ich das rüberbringen kann, dann bin ich zufrieden. Genau. Und dann lass uns doch einmal jetzt noch kurz zu den aktuellen Releases schauen. Weil wir haben jetzt tatsächlich ja hier 5 Ruckzuck-Reviews durchgedübelt.
Das war echt viel, genau. Ich versuche noch eben da jetzt schnell über die Veröffentlichungstermine drüber zu peitschen. Wir hatten jetzt letzte Woche ein bisschen was ausgelassen, beziehungsweise auf letzte Woche nicht zurückgeblickt in der letzten Folge. Gott, kriegen die Leute jetzt noch nicht nachverfolgt, was ich gerade erzählt habe. Ich sage einfach mal 7.12., da kam Wonka in die Kinos von Paul King, ne? Paul King, der Paddington 1 und 2 Regisseur. Ja,
aber Reviews sind so... Okay.
Ja, ja, solide. Mit dem Timothy Chalamet, da meinen die Leute so, ja, ist irgendwie recht zahm, recht zahmer Film geworden. Naja, gleichzeitig kam in die Kinos Blackberry, zu Deutsch, oder deutsche Untertitel, Klick einer Generation. Da geht's um die Blackberry-Geschichte, also wer noch diese kleinen, mit Tasten übersäten Telefone kennt und wie es quasi...
Wenn wir 2 Steve Jobs-Biografien haben, warum nicht auch ein Blackberry-Film?
Ja, genau, also ein Riesending und dann, wo das iPhone kam, sorry, ihr seid weg. How to Have Sex noch mit der Maya McKenna Bruce lief auf dem Cannes Film Festival und wurde da eigentlich hochgelobt. Das ist quasi so eine Art Teenie-Drama. Klang sehr interessant. Falling into Place noch in die Kinos gekommen. Regiedebüt von der Eileen Tesel, also deutscher Film. Und ab dem 8.12. lief noch bei Netflix zum Beispiel an Leave the World Behind mit der Julia Roberts und dem Mahershala Ali und Ethan Hawke.
Mhm.
Kam sogar nochmal ein neuer Trailer raus.
Ja.
Die Tage. Ansonsten, was kommt noch? Ich mach's ganz kurz und versuche hier durchzusieben. Ab 15.12. läuft The Family Plan auf Apple an. Das neue Action-Spy-Comedy-Film mit Mark Wahlberg und ja. Michelle Monaghan. Da hatten wir kurz über den Trailer nachgedacht. Also ich zumindest, aber du hast gesagt, nee.
Nicht genug.
Not enough.
Oder zu viel Marky Mark.
Oder das genau zu viel. Ist denn die Reacher Staffel 2, also die zweite Staffel, was eher für dich?
All in, ich hatte ja die erste Staffel ganz offiziell als Review auch mal mitgebracht, hab da ordentlich Werbung gemacht für und der Trailer zur zweiten Staffel war überraschend gut für Prime-Verhältnisse, was auch immer das bedeutet und ist für mich ein No-Brainer und ich bin da am 15. auf jeden Fall Day and Date dabei, glaube ich.
20.12. noch, da kommt Maestro auf die Netflix-Plattform, die hatte ja schon quasi seine Kinoauswertung und ab 22.12. kommt nicht nur No Hard Feelings auf die Netflix-Plattform, sondern zusätzlich und top auch noch der neue Zack Snyder Rebel Moon Part 1 A Child of Fire beziehungsweise Teil 1 Kind des Feuers. Also quasi hier der erste
von
zwei
Teilen.
Aber
nicht der Director's Cut, ne? Und auch nicht in Schwarz-Weiß?
Der kommt wahrscheinlich später, auch in 4:3 dann. Oder es wird nochmal extra quasi ausgewertet. I don't know.
Hashtag Release Snyder Cut.
Ja, ich würde mir erstmal die kurze Version angucken, weil es sind ja trotzdem dann 2 Teile mit 2 Stunden. Deswegen würde ich mir der Forderung erstmal...
Sind es 2 Stunden Laufzeit?
I don't know. Ich würde mal davon ausgehen. Im Worst Case sind es eher noch mehr.
Mhm.
Ich mache ja nichts unter 2 Stunden, mein Freund. Gut, das waren die Releases, kurz und knapp. Also jetzt
2 Stunden 14.
2 Stunden 14, siehst du, ich sag doch, ich mache nichts unter 2 Stunden. Dann kommt der zweite Teil noch irgendwann angefeuert. Angefeuert. Kommen wir zu den News, Alex.
Genau, News sind überschaubar, aber...
Fand ich ganz interessant, weil du ja schon auch viel davon geredet hast.
Mhm. Ist auch ein bisschen enttäuschend, muss ich gestehen. Also, gibt quasi Casting-News zu Scream 7. Ich habe ja Scream 5 als auch Scream 6, glaube ich, mitgebracht. Und ich glaube, beide haben ihrem Jahren 21 und 22, weil die haben sie ja jetzt extrem schnell auf Frequenz rausgedrückt, Platz gefunden in meinen Top 10, weil ich fand die beide richtig tolle gut.
War die 5 nicht in deinen Top 10?
Die waren beide, glaube ich, in meinen Top 10.
Ach so,
die 6,
okay.
Glaube ich, war sogar in meinen Top 10.
Da war gerade eine Gehirnkälte raus, glaube ich.
Die 5 war richtig tolle, also fand ich wirklich erstaunlich gut. Die 6 war... immer noch sehr, sehr ordentlich. Habe mich deswegen auch angemessen auf die 7 gefreut, obwohl ich wusste, dass die kreativen Köpfe, die im Regie geführt hatten zuletzt, raus waren und stattdessen der Regisseur übernimmt von Happy Death Day.
Der Landon, wie heißt er?
Ja, und Happy Death Day to You, glaube ich, ne?
Ja.
Also der zweite Teil.
Beide Teile,
die
ja.
Die wir ja beide gut fanden.
Die fanden wir ziemlich gut, ja.
Und deswegen habe ich mich gefreut, dass der jetzt vielleicht Scream 7 übernimmt, aber. Jetzt ging es zuerst los mit die Hauptdarstellerin Melissa Barrera, um die auch so ein bisschen die beiden Filme eigentlich gestrickt sind.
Mhm.
Geäxt wurde.
Geäxt? Sie wurde gegangen?
Sie wurde gegangen. Begründung, dass man halt, weiß ich nicht, antisemitischen Aussagen quasi keine Plattform geben möchte und das halt nicht unterstützt. Und deswegen wurde sie quasi da vom Studio rausgeschmissen auf gut Deutsch, weil sie sich auf den sozialen Medien irgendwie über den Israel-Gaza-Konflikt
geäußert hat.
Und Ein Tag später, rein zufällig, hat dann die Jenna Ortega, die die jüngere Schwester spielt, also auch intrinsisch in die Handlung von 5 und 6 mit Melissa Barrera als ihre Schwester verwoben, hat gesagt, ich bin auch raus, aber hat gar nichts damit zu tun, sind Konflikte, einen Termin zu finden mit meiner Dreharbeiten zu Wednesday, zweite Staffel. Ist das wahr? Maybe. Ist das Timing unangenehm? Maybe. und das
ein Schelm, wer Böses denkt, ja.
Ja, und jetzt ist das Problem, die die Darsteller, um die mit Sicherheit das Drehbuch gestrickt war, sind raus.
Mhm.
Ist ein neuer Regisseur drin, das arme Würstchen. Und was bleibt jetzt noch? Ist der Film überhaupt noch, lebt der noch? Kann man da überhaupt noch irgendwas draus reißen? Jetzt hieß es, man bringt irgendwie vielleicht doch wieder Originalcast nochmal zurück, das in Scream 5 da war, aber in Scream 6 dann schon wieder nicht mehr. Holt man jetzt vielleicht für Scream 7 wieder zurück, weil war in Scream 6 ja nicht mit dabei, weil es irgendwelche Probleme gab bezüglich Bezahlung. Also das ist alles ein riesen, it's a mess.
Ich denke gerade so an J.J. Abrams zurück mit Episode 9. Ne? So im Hintergrund brennt Disneyland und dir gibt jemand den Schlüssel zum Freizeitpark. Hier bitte, mach das Beste draus. Hier ist ein Eimer Wasser.
Und wie gesagt, das letzte Gerücht, das ich gehört habe, ist, dass die Neve Campbell wieder zurückkommen soll vielleicht.
War die nicht schon wieder da in der 5 oder 6?
Ja, das habe ich ja gerade gesagt, ne? Die war für Teil 5 da.
Guck mal, jetzt war gerade die andere Gehirnhälfte aus.
War in der 5 da, ist dann in der 6 aber nicht mehr aufgetaucht und dann hielten sich die Gerüchte, dass sie quasi mehr Geld haben wollte und das Studio nicht bereit war, das zu zahlen. Deswegen hat es nur Courtney Cox in Teil 5 und in Teil 6 geschafft. Also es ist ein
ein Gamble.
Zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht, ob ich diesen Scream 7 Film brauche.
Okay.
Weil
war es für dich ein Stück weit auch abgeschlossen dann die 6 oder wie?
Nee, war es nicht, aber ohne Melissa Barrera und Jenna Ortega als Figuren,
weil der Katze
die
quasi
auch das baut aufeinander auf. Die Handlung von 5 und 6 und zwar um diese zwei Personen drumherum.
Okay.
Will nicht so sehr spoilern und schwierig. Von daher schauen wir mal, wie es weitergeht und ob und wann man da einen Trailer zu Gesicht bekommt. Und zum Thema Trailer.
Wie gesagt, ja, okay. Dann starten wir direkt in den Trailer weiter. Dann sagen wir nichts mehr zu Scream, weil ich hätte nur gesagt, ja, Scream ist nicht mein Ding. Bla, 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 bla. Alex, bring mal mit, wenn es soweit ist. Oder auch nicht.
Ja, mache ich auf jeden Fall, weil 5 und 6 waren mein Ding leider. Deswegen ist es absolut enttäuschend für mich, was da mit der 7 passiert.
Dein Ding sind ja auch Computerspiele. Hattest du was in deiner Computerspiellaufbahn schon mal mit Fallout zu tun?
Minimal. Minimal meine ich hunderte Stunden meines Lebens.
Okay, das ist quasi ein Teil von dir.
Mindestens das, ja.
Dann kannst du wahrscheinlich besseres Feedback zum ersten Trailer zu Fallout geben, was jetzt quasi als Prime-Serie verfilmt wurde und jetzt hier der erste Trailer getroppt wurde. Wie ist denn da deine Einschätzung, um dich einfach mal weiterreden zu lassen?
Ich kann sagen, dass Walton Goggins on point gecastet ist für diese Serie.
Ah, Walton Goggins, du bist vorbelastet, ne?
Da bin ich absoluter Fanboy, Justified Fanboy, aber sie haben halt die perfekte Rolle hier für ihn gefunden. Die Prosthetics, Kostümdesign ist gut, wenn man die...
Mit wie auch ohne Nase.
Genau, wenn man die diese Figuren oder ähnliche Protagonisten aus den Spielen kennt. Ansonsten war der Trailer für mich ganz viel so his or mit.
Ja.
Weil da war es gab einige Szenen, die sahen gut, teuer und groß aus. Ich habe mich ein bisschen belesen, wohin der Plot gehen soll, denn ich fand, da war der Trailer absolut inkohärent.
Mhm.
Also es war einfach nur eine wilde Aneinanderreihung an Bildern.
Ja.
Und wenn du weißt, worum es gehen soll, dann erkennt man verschiedene Handlungsstränge, die sie, glaube ich, erzählen wollen, aber das kann man nur erahnen, finde ich. Von daher verkauft sich da an der Stelle der Film, die Serie, der Trailer nicht so gut.
Mhm.
Weil das Universum ist natürlich, was Fallout ausmacht, aber Fallout ist ja auch ich entscheide, was passiert und meine Handlungen haben Konsequenzen und ich muss mich für bestimmte Seiten entscheiden und sehe, wie dann die Konsequenzen sich ausspielen. Und dieser Teil, der fehlte mir so ein bisschen in dem Trailer. War wirklich nur so ein, ich hatte das Gefühl, war eher so ein Mood-Trailer, um euch zu zeigen, wir kriegen das hin, das Universum einzufangen. Ne? Wir haben die Props, wir haben die Locations, wir haben die Sets.
Wir haben verstanden, was ihr sehen wollt. Macht euch keine Sorgen,
so nach dem Motto. Weißt du, oder? So fühlte es sich für mich an ein bisschen.
Wie gesagt, ich habe mit Fallout nichts am Hut. Für mich war der Trailer so ein bisschen, weiß ich nicht, ich hatte so Kopfkino im Sinne von, dass der Trailer-Cutter da irgendwo sitzt bei Amazon Prime und dann kommt jemand rein. Hi Peter, das ist Peter, der schneidet seit 10 Jahren unsere Prime-Trailer und das ist Paul, der ist von Netflix. der macht zur Einarbeitung mal bitte die zweite Hälfte des Trailers, um mal zu gucken. Und da haben sich beide mit einem Bier noch irgendwie am Abend gefeiert, wo dann das Thema durch war. Weil die erste Hälfte vom Trailer fand ich schon irgendwie unrund und sehr langatmig. Und die zweite, da hat man dann schon geballert und mit Musik und mit den Endbildern, die es dann zum Schluss auch gibt oder mit dem Schlussbild.
Ja, die sind schon dick, ne?
Da hat man wirklich also nochmal echt Gas gegeben, wo ich dachte so, ah, das, also Postapokalypse, das ist schon ein Ding. Und mit den Bildern, da holt er mich jetzt, glaube ich, ziemlich hart ab.
Genau, aber wie du sagst, ist halt eine, also es ist eine Prime-Produktion, am 12. April wird es losgehen, 24.
Ist noch eine Weile hin, da können sie noch ein bisschen feilen dran.
Da darf man, ja, aber Trailer ich weiß nicht, so. Ob, ja, ich, da es eine Prime-Produktion ist, weiß ich nicht, ob die weiteren Trailers besser machen. Aber Prime sagt halt auch, es besteht absolut die Chance, dass es eine gute Nummer wird.
Ja.
Auch wenn der Trailer es nicht hergibt.
Nee. Wir werden mal sehen. Man kann es bei Prime manchmal ein bisschen raus spüren. Wie gesagt, die Trailer sind nicht immer so hilfreich und wir hatten ja jetzt Großproduktionen wie Citadel und was weiß ich, das, naja.
Wie sieht's aus?
Aber Prime lässt nicht locker und hat quasi noch was Zweites jetzt die letzte Woche hinterher geschoben und zwar Mr. und Mrs. Smith. Und da werden alle denken, kenne ich doch schon. Das war doch das hier mit der Dingens, ne? Mit der Angelina Jolie
und dem Bradley.
Und dem Pigeon Brad, genau.
Genau.
Aber nein, ist eine quasi Neuadaption oder quasi ein Reboot.
Ja, was ist es denn?
Als Serie. Sagen wir mal Neuinterpretation. Ich bleib dabei, denn wir haben Mr. und Mrs. Smith jetzt als Serie, unter anderem mit Donald Glover. Und jetzt ist mir der Name gerade von ihr entfallen. Maya Erskine. Oder Erskine. Sagen wir mal Erskine.
Erskine würde ich auch sagen.
Und die spielen jetzt das Killerpärchen, das verheiratete Killerpärchen, wissen aber voneinander und haben das quasi nur als Deckung und ziehen jetzt durch die Welt und müssen Aufträge erfüllen.
Ja, ist also, eine etwas andere Prämisse, würde ich sagen, wie sie es aufziehen.
Ja.
Ich muss gestehen, ich fand den Trailer auch wieder nur so eher durchschnittlich.
Ich fand den ziemlich gut, ehrlich gesagt.
Ja, ich fand der fühlte sich die ganze Zeit an wie angezogene Handbremse, muss ich gestehen.
Ja, ein Stück weit, aber auch hier war die erste Hälfte ein bisschen ruhiger und die zweite hat schon ein bisschen mehr Gas gegeben. Und zwar halt, wenn du den Trailer vor allem von Citadel noch im Kopf hast, war das so... Das sieht realistisch aus, das sieht eher, ich möchte jetzt nicht Born sagen oder so, aber das sieht irgendwie
gritty
aus.
Ja, doch, aber mehr in diese Richtung, doch, absolut viel mehr
und
geerdet.
Trotzdem
mehr
groß. Und trotzdem groß.
Ja, ich weiß trotzdem nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun, jetzt da, ich sag mal, Mr. und Mrs. Smith als Franchise-Titel oben drüber zu kleben.
Ach so, ja gut, das könnte man
oder ob man dem hätten auch einen frischen Anstrich geben können oder ob das jetzt wirklich ein Titel ist, der jetzt wirklich mehr zieht. Ja, also mehr Zuschauer bringt, weil für mich ist das halt intrinsisch verheiratet mit Angelina Jolie und Brad Pitt und die Magie am Set entstand, weil die beiden halt tatsächlich was miteinander hatten und frisch verliebt waren. Und war der Film gut? Nein, nicht wirklich, aber hat man gemerkt, dass die da mega Spaß bei der Sache hatten und so weiter und so fort? Ja, total. Und das war halt die Magie damals. Ja. Und das hast du halt einfach faktisch nicht. Die sind auch gar nicht da angetreten, glaube ich, das zu tun.
Nee, von spielen daher sie ja auch quasi dementsprechend.
Ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen. Bin mit dem Trailer nicht so 100% warm geworden.
Da müssen wir nicht ganz so lange warten wie bei Fallout. Kommt schon am 2. Februar auf die Plattform 2024. Also nicht mehr so lange hin. Nur noch ein bisschen, ja. Alex.
So, und dann hast du noch mitgebracht. Hast ja auch im Intro angeteasert.
Ja, ich habe da noch was reingeschmissen. Da habe ich mir das Release-Datum gerade gar nicht aufgeschrieben. Vielleicht kannst du das nebenbei hier noch investigativ kurz aufklären. Es kommt aber von... Ich wollte sagen, weiter weg, aber ist es ja gar nicht. Wir haben eine skandinavische Produktion wieder. Und zwar Handling the Undead. Beziehungsweise in Original Huntering of Udode. So. Und was geht? Ist ein Film von Thea Wistendahl. Die Namen machen mich fertig. Und ist eine Filmadaption von John Ive de Lindquist, der zum unter anderem So finster die Nacht geschrieben, was ja auch 2008 verfilmt wurde. Und dann gab es ja nochmal, glaube ich, zwei Jahre
US
später
Remake.
US-Remake, ja. Mit der Chloe Grace zum Beispiel. Ja. Genau. Was ist das Interessante an dieser Geschichte, an dieser Filmadaption? Es geht darum, dass quasi es eine bestimmte unheimliche Nacht gibt und plötzlich werden tote Menschen oder fast quasi am über Messers Schneide springende Menschen wieder zum Leben erwacht. Also sie sterben nicht weg, sondern sind plötzlich wieder da, aber irgendwie nicht so richtig, sondern schon untot. Es ist quasi so eine Art Zombie-Film vielleicht, also untoter Film.
Schon, ja.
Aber der Trailer, wie man die Skandinavier kennt, wie er so umgesetzt ist von seiner Art, von seinen Bildern, von dem Grading, von der Musik, ist direkt zum Film. Da kriegt man so ein bisschen Bauchschmerzen, direkt so düster und unwohl fühlt man sich dann. Und dann geht es quasi noch um untote Menschen, aber quasi nochmal komplett das Gegenteil von 28 Days Later zum Beispiel. Also nicht maximum aufgedreht und schnell, sondern super entschleunigt, dramatisch. Auch hier, was passiert, wenn dein totes Kind zum Beispiel plötzlich wieder zum Leben erweckt. Dude, also auch super düster.
Da bin ich ausgestiegen, ein bisschen, muss ich gestehen. Das ist mir zu krass, glaube ich.
Aber was mich da ein bisschen gelockt hat, Hauptdarsteller sind Renate Reinswe und Anders Danielsen-Lee. Die haben zuletzt auch zusammen ein Pärchen in Worst Person in the World gespielt. Also Film von 2021, der in meiner Top 10 drin war.
Ja.
Und das ist doch eine Mische mit dem Thema, mit dem Stil. Da würde ich schon sagen, der hat mich jetzt wirklich schon ein bisschen gelockt, der Film.
Ja, dann...
Dich anscheinend nicht.
Gönn dir. Nee, für mich war es dann irgendwann, also da bei dem Kind bin ich ausgestiegen, das ist mir zu krass, glaube ich, gerade weil es einfach absolut deprimierender Trailer war, vom ganzen Pacing und so weiter. Ich finde tatsächlich im Internet keinen expliziten Release-Termin außer 2024 für Deutschland.
Okay.
Wird, glaube ich, aber auch, bin ich ehrlich mit dir, ein Nischenfilm eher, also ein Arthouse-Kino-Nummer.
Möglich. Aber es gab ja viele skandinavische Filme die letzten Jahre, die da gut durchgekommen sind.
Das ist in der Tat richtig. Aber ja, wie du sagst, sah erstmal gut gemacht aus und ich fand, es war eine sehr eigene neue Interpretation. Hat man so, glaube ich, eher noch nicht gesehen. Hat mich ein bisschen an, tatsächlich an diesen Arnold Schwarzenegger-Film mit seiner Tochter erinnert. Also nicht mit seiner Tochter, aber...
Die Serie, die es letztens gab, auf Netflix oder was?
Nee. Der hatte Maggie von 2015 mit der Abigail Breslin.
Ah, das gab's ja auch mal, das Ding. Da kann ich mich genau, das ist ja auch so dran erinnern.
Ja, das ist auch so ein Drama, wo sie ja quasi zu langsam zum Zombie mutiert und er als Papa quasi damit klarkommen muss. In die Richtung, da habe ich dran denken müssen, einfach.
Okay,
das stimmt. Ja, du wirst dir wahrscheinlich in irgendeiner Form geben, weil du die Chance dazu hast und dann kannst du ihn ja mal mitbringen und mich aufklären. Würde mich interessieren.
Ich kenne noch einen anderen Film, da weiß ich nicht, da hätte ich jetzt fast gesagt, eigentlich ein Alex-Ding, thematisch, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und zwar kam in den letzten Tagen raus Godzilla X Kong, The New Empire. Das heißt, ein neuer Godzilla bzw. King Kong Film. Jetzt beide, wie man am Schluss des letzten Filmes gesehen hat, vereint gegen ein neues Böses kämpfend.
Ja.
Ja, da haben wir jetzt einen Trailer, Alex.
Ja.
Wie fandst du den denn?
Ich muss gestehen, also der Trailer ist so beknackt. Dass es schon wieder fast teilweise gut war, weil du es halt einfach komplett nicht mehr ernst nehmen kannst und sie halt tatsächlich jetzt, glaube ich, einfach in diesen, ich will nicht sagen diesen Klamauk, aber die sind jetzt halt...
Die sind in einem Modus.
Die sind jetzt halt in einem Modus, der halt völlig over the top ist, ne? Die sind jetzt halt Buddies, let's go, high five, ne? Godzilla und Kong, go for it, neuer Bösewicht, alles gut, Special Effects, ja, sehen solide aus. Ich bin prinzipiell in einem Modus, dass ich sage, als Kaiju-Fan... gab es, glaube ich, niemals in der Geschichte der Menschheit einen besseren Zeitpunkt als jetzt gerade. Weil wir haben diese AAA-Hollywood-Interpretationen, die teilweise auf scheinbar genug einspielen, damit sie das weitermachen. Du hast scheinbar da Japan-Eigenproduktionen, die wohl auch scheinbar sehr gut sind, weil Minus One kriegt unglaublich gute Kritiken.
Godzilla Minus One, der unter den 20 erfolgreichsten Filmen in Amerika nicht englischsprachigen Film direkt reinrutscht in die Top 20.
Du hast Monarch, eine Serieninterpretation auch
TV,
noch. Ist also Kaiju ist überall. Ist finde ich großartig prinzipiell.
Schön für dich, ja.
Von daher fand ich auch den Trailer erstmal, da war ein cooles Szenen dabei, da musste ich schmunzeln einfach und bin gespannt es zu sehen. Das was mich am meisten abschreckt, bin ich ehrlich mit dir, ist, dass Adam Wingard wieder Regie führt. Weil auch von den letzten Film, die er gemacht hat, sahen die Trailer gut aus und ich war von dem Film wenig begeistert, muss ich gestehen.
Aber ich glaube, wir haben jetzt mit der Historie, was die letzten Filme waren, also die letzten Godzilla-Filme, das war, glaube ich, das war Godzilla vs. Kong, oder? So hieß der letzte. Ich blicke ja bei den Titeln nicht mehr durch. Ich weiß nur, sie wurden immer schlechter geradet und wir fanden sie auch immer dümmer, aber sie wurden immer erfolgreicher an den
Kinokassen.
Das ist ja die Krux. Wissen wir, glaube ich, schon ungefähr, was da jetzt kommt. Und der Trailer hat es jetzt quasi auch nochmal recht deutlich klar gemacht. Also es ist Gaga, sie sind in dem Modus, wir haben die Grenze überschritten und wir machen da jetzt einfach weiter, uns scheißegal. 11. April 2024. So, nehmt es.
Ja, ich nehme es. Ich werde gucken. Was soll ich machen?
Und dann erst wenn es unter die 500 Millionen Dollar Einspielergebnis rutscht, ich glaube, dann sagt man irgendwann, okay, jetzt können wir wieder langsam mal was anderes gucken.
So, das große Highlight der letzten zwei Wochen, muss man ja sagen, war natürlich der Furiosa-Trailer. Untertitel A Mad Max Saga. Der jetzt endlich erschienen ist.
Das Prequel zu Mad Max Fury Road.
Genau, da kommt ja die Figur der Furiosa auch sehr prominent vor. Charlize Theron porträtiert sie da. Hier jetzt nun, wussten wir auch schon seit einer langen Zeit, Anya Taylor-Joy. Und
an ihrer Seite.
Und da muss ich sagen, richtig geil, ja, ja. Chris Hemsworth.
Ich habe ihn in der ersten Szene im Trailer nicht erkannt. Ich dachte so, irgendwo erkenne ich ihn.
Ja.
Und dann kam die große Tafel.
Die letzte Einstellung gehört ihm, des Trailers.
Ja, die ist nice.
Und da muss ich dachten, vielleicht kann der Dude doch mehr als ich bin Thor, Muskeln, weil das war, da war eine gewisse Finesse drin. Mhm. So und so ein bisschen, ich habe Bock zu Schauspielern und vielleicht auch ein bisschen over the top zu sein. Das würde ich gerne mehr sehen. Ich hoffe, vielleicht kann er hier ein bisschen vom Leder ziehen und mal zeigen, dass er tatsächlich mehr ist.
Kannst klingt gut.
Weißt du,
ja,
oder?
So, nee, ja. Du hast gerade gesagt, ich musste dachten. Das hat mich die ganze Zeit gerade noch ein bisschen verhindert in meiner Denkweise, aber okay. Nee, fand ich auch super, den Schluss. Vielleicht kann er wirklich, also wir wissen ja auch, dass er mehr spielen kann. Aber mal abseits davon, Anya Taylor-Joy wissen wir auch, dass sie perfekt spielen kann oder dass sie sehr gut spielen kann. Mad Max, da war unglaublich viel echt gedreht. Alles irgendwie in Südafrika, echte Explosion, echtes Feuerschuh-Video, echte Autos, die gecrashed wurden. Wir wussten aber auch, dass natürlich in der Postproduktion extrem viel noch dran gedreht wurde. Hier jetzt bei Furiosa Mad Max Saga hatte ich aber in vielen Einstellungen schon das Gefühl, da hat man schon die Regler jetzt auf 11 gedreht. Und ist das jetzt wirklich alles noch echt und Set entstanden oder sind da schon ein paar Greenscreen-Aufnahmen drin?
Also bei Fury Road haben sie uns ja dann nochmal die Bestätigung gebracht, auch glaube ich schon, bevor der Film rauskam, mit so Behind the Scenes und wir zeigen euch, wie viel echt ist. Vielleicht kriegen wir das für Furiosa auch noch.
Mm.
Ansonsten war da natürlich die DNA ganz klar zu erkennen und ich bin ehrlich mit dir, ich bin kein Fan von diesem Mad Max-Universum. Ich finde auch die ersten drei Mel Gibson-Filme so, okay,
ja,
I guess.
Ja, gehe ich mit.
Aber Fury Road ist halt ein audiovisuelles Fest. Die Handlung ist da eh zweitrangig.
Definitiv.
Und für mich ist und bleibt Fury Road ist halt ein absolutes Lehrstück, wenn es um Tonschnitt und Action-Inszenierung geht.
Crazy, ja.
Kaum ein Film, der das noch besser hinbekommt. Ein absoluter Kniefall davor, ne? Der ein krasser Ritterschlag. Ein Benchmark auch, wenn ich irgendwie eine gute Atmosmischung hören möchte. Also das ist.
Hol sie raus, die Superlative, Alex.
Das ist absolut brachial. Von daher ist halt die Erwartungshaltung halt unfassbar hoch und viele Szenen im Trailer erinnern halt an Fury Road.
Mhm.
Im besten Sinne.
Ja.
Ja, aber ich gehe bei dir mit. Ich würde auch, also ich weiß auch nicht.
Also für mich wirkten einige Szenen einfach schon ein bisschen zu künstlich, vielleicht auch ein Stück weit zu gimmicky irgendwie. Sie fühlten sich nicht so echt an.
Ja.
Man müsste es jetzt in meinem Kontext des eigentlichen Films sehen, aber ich sage ja auch immer wieder für uns, die uns vielleicht, falls es Leute gibt, die uns noch nicht so lange hören. Fury Road, nach 90 Minuten im Film gefühlt, gibt es da irgendwie eine Szene, da ist man plötzlich so in der Nacht und das ist gefühlt so die erste Szene, die ein bisschen ruhiger ist. Und da habe ich wirklich im Kino gemerkt, wie komplett verspannt mein Körper in diesem Kinositz war und ich mich dann zum ersten Mal gelöst habe, klamm reingeschwitzt an die Lehne. Das war schon, dachte ich so, wow, ich habe hier gerade 90 Minuten, wurde ich hier einfach durchgepeitscht. Ja.
Wie sagt man dazu, so eine Tour de Force? Schon.
Tour de Force, ja, das war schon Hammer.
Ich konstant gepusht und ich bin gespannt, wie sie das hier hinkriegen. Ich finde, Anya Taylor-Joy macht das sehr, sehr gut erstmal.
Mhm.
Ich bin einfach gespannt. Also wie gesagt, die Erwartungshaltung sind vielleicht zu hoch. Ich weiß nicht, ob man das nochmal wiederholt kriegt, was man da bei Fury Road hatte. Das war schon sehr speziell. Ich freue mich aber trotzdem einfach massiv. Und am 23. Mai ist also schon doch noch ein halbes Jährchen hin. Können wir ins Kino gehen?
Nice.
Dann ist das Warten vorbei.
Kannst du mit Godzilla X Kong quasi dann dich noch ein bisschen anteasern lassen, was große Blockbuster-Action-Kino angeht. Und dann kommt Furiosa im Mai.
So ist es.
Für mich wäre noch die Frage, Alex, was kommt denn von uns eigentlich noch? Kommt von uns dieses Jahr noch was?
Du meinst so zum krönenden Jahresabschluss?
Ja, irgendwas Weihnachtliches oder Silvestriges? Wie immer.
Ich werde mich hier nicht festlegen lassen. Unsere Agenten werden miteinander sprechen.
Das klingt vernünftig.
Dann wird man schauen, ob man noch einen gemeinsamen Termin im Kalender finden.
Genau, wir werden auf einen Deal hinausarbeiten dann und uns einigen, der uns beiden entgegenkommt. Genau, Zeit wie finanziellen Plänen.
Die Pressemitteilung geht raus rechtzeitig.
Die Pressemitteilung geht raus, ja, also entweder per Post und Fax oder für alle, die ein bisschen moderner unterwegs sind, über die sozialen Medien zum Beispiel. Also X, wie gesagt, haben wir leider mittlerweile so ein bisschen abgetreten, aber wir sind noch auf Facebook und Instagram unter Wakes. Und ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Da waren schon wieder diese 5 R's drin. Ihr könnt dann genau mit dem gleichnamigen Hashtag garnieren, wenn ihr uns schreibt, der da auch lautet.
NSRT Podcast.
Wie immer, das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über 5 Sterne in eurer Spotify-App. Also bitte da gerne notfalls ein Konto anlegen oder über eine iTunes-Rezension. Also auch da gerne fleißig in die Tasten tippen. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ansonsten, wie gesagt, ne, scrollt mal runter, wo ihr gerade seid, in die Podcast-Beschreibung. Da gibt es alle Links zu den Trailern und Informationen, über die wir gesprochen haben. Bitte schön, gern geschehen.
Ich sichere mich jetzt trotzdem mit Seilen und doppeltem Boden ab und sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, Ronny. Und,
sag jetzt nicht einen guten Rutsch.
Und sollten wir uns nicht hören, schöne Feiertage und einen guten Rutsch.
Oh, schöne Ostern und was weiß ich noch.
Nehme ich mit, schönes Alex. Leben noch, Tschüssikowski. Ja.
Ich schicke dir die Rechnung, ja. Alles klar, dann drück ich mal hier auf die Musik. Ciao. Ach nee, läuft schon. Genau, bis später. Ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.